Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, Big Show 360, es folgt wieder ein Jahresrückblick und wir blicken jetzt zurück. Wer es bildlich sieht, der weiß schon, worum es geht. Denn am Start ist zum einen Jan Lüdecke von überall her. Total Rugby ist, glaube ich, das Einzige, wo du nicht bist, Jan. Grüß dich.
Das ist das Projekt von Manu Wilhelm. Also eigentlich ist es ja fast nur Magenta Sport und ProSieben Max und dann halt noch mein eigenes Projekt mit Rugby Day.
Die Eierköpfe. Und
die Eierköpfe gibt es auch noch. Ja, es sind schon viele Namen, aber so viel, das ist jetzt am Ende des Tages auch nicht.
Gut. Und Simon Jung ist auch dabei. Wenn wir über Rugby sprechen, dann nur mit dem Simon. Servus, Simon.
Servus.
Wenn wir einen großen Schirm aufspannen, Jan, und sagen, uns das Rugby-Jahr 2025 anschauen, war es ein gutes Jahr für den internationalen, zu Deutschland kommen wir später, aber war es für den internationalen Rugby-Sport in der Präsenz, in den Leistungen, war es ein gutes Jahr?
Also ich würde vielleicht tatsächlich die Verknüpfung zu Deutschland herstellen, ohne jetzt über deutsches Rugby zu sprechen, weil 2025 war, glaube ich, ein großartiges Jahr für internationales Rugby in der Wahrnehmung und Sichtbarkeit in Deutschland, okay, weil ProSieben Max einfach groß attackiert hat, weil ProSieben Max jetzt wieder den kompletten November gezeigt hat, weil wir bekannt geben durften, dass wir die Six Nations zeigen nächstes Jahr und diverse andere Sachen. Und dementsprechend, glaube ich, war das ein tolles Jahr mit insgesamt tollen Spielen. Das ist ja immer so ganz, ganz spannend so. Dieses Jahr 2 Jahre nach einer WM und 2 Jahre vor einer WM, wo stehen die Nationen? Es gab wie immer Licht und Schatten. Also gerade wenn ich jetzt auf dieses Vergehen von Eben Etzebeth im November schaue, das ist sicherlich was in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so gut ankommt. Aber ich glaube, das Licht überwiegt schon mit wirklich tollen Rugby-Spielen und bin da sehr positiv.
Habt ihr, Simon, einfach was das Feedback auch angeht, wächst die Rugby-Gemeinde in Deutschland? Und wie wichtig ist es da, dass ich einen Sender habe, der eben frei empfangbar ist?
Also super wichtig, auch damit es noch weiter wachsen kann. Ich glaube, wir werden den wirklichen Vergleich dann bei den Six Nations im kommenden Jahr sehen, weil das war so der eine Maßstab, sage ich mal, wo wir nicht so gut abgeschnitten haben vor 5-6 Jahren, als wir nach der WM 2019 in Japan dann die Six Nations 2020 gezeigt haben. Das waren leider auch die Corona-Six Nations, die schwächste und schwierigste Ausgabe dieses Turniers seit vielen, vielen Jahren. Und das hat damals nicht so gut funktioniert. Und ich glaube, da werden wir jetzt wirklich einen ganz guten Vergleich sehen. Aber wie Jan schon gesagt hat, aus der Richtung betrachtet, wenn man jetzt nur die Wahrnehmung des internationalen Rugby-Sports in Deutschland anschaut, dann ist es viel besser geworden. Im Sommer haben wir zum ersten Mal in Deutschland die British and Irish Lions zeigen dürfen. Diese Supermannschaft aus Europa, die auf Tour war in Australien. Es gab die Women's World Cup, die Frauen-WM, die auch dann Halbfinale und Finale wurden dann live auch auf Join gezeigt, was dann auch super Highlight war. Und ich glaube, Jan, ihr habt auch dann kommentiert sogar auf Deutsch. Und es ist etwas, was ich sage, in Deutschland vor 4-5 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass wir hier wirklich einen Women's World Cup live zeigen dürfen. Und jetzt mal auch komplett international gesehen, das war für den Rugby-Sport ein so erfolgreiches Turnier in England. Die Engländerinnen, die Red Roses zu Hause, den Weltmeistertitel geholt, Rekordzahlen live in den Stadien, Twickenham in London komplett ausverkauft fürs Finale. Auch das sind einfach so positive Zeichen, um einfach zu sehen, dass der Rugby-Sport wächst.
Ja, also
das wäre so meine Frage.
Ja, vielleicht nochmal anknüpfend, also ein ganz wichtiger Punkt eben. Und es war so, dass die komplette Frauen-WM bei Join gestreamt worden ist, for free in Deutschland. Und wir haben dann eben ein Halbfinale und das Finale ins Free-TV gebracht auf ProSieben Max und haben das auf Deutsch kommentiert. Und die Quoten waren so sensationell. Also die haben wirklich jede Erwartung geschlagen. Das war wirklich schön zu sehen. Und wie Simon sagt, ne, dann war das Eröffnungsspiel schon ein Rekordspiel. Und da stand schon fest, dass das Finale vor 82.000 Zuschauern in Twickenham stattfinden wird. Diese Bilder von dieser Frauen-WM, die hallen noch so sehr nach. Also ich glaube auch, dass man das wirklich fast in den Mittelpunkt stellen kann, um zu sagen, was das für ein erfolgreiches Jahr 2025 war fürs internationale Rugby.
Da muss ich jetzt gleich ganz deppert nachfragen. Sind bei den Frauen dieselben Rugby-Nationen top in der Welt, wie es bei den Männern ist, Simon? Oder gibt es da vielleicht den ein oder anderen Outlier?
Also im Finale war England gegen Kanada. Du wirst bei den Herren Kanada nicht so weit vorne sehen. Mhm. Aber die Kanadierinnen sind sowohl im 7er als auch im 15er Rugby schon seit vielen Jahren, spielen die ganz oben mit. Ansonsten natürlich hast du ähnliche große etablierte Nationen. Ich sag mal, die anderen britischen Mannschaften sind nicht so stark wie im Männer-Rugby. Also Irland zum Beispiel ist bei den Frauen nicht annähernd so stark wie bei den Herren im Vergleich. Aber auch Neuseeland, Australien, England, Frankreich, das sind so die großen, die Big Hitters. Südafrika im Vergleich zu den Herren nicht so dominant. Das ist auch schwierig, so dominant zu sein. Aber ansonsten, grob gesagt, ja, aber es ist eigentlich umso spannender, dass eben, also die USA zum Beispiel sind sehr gut bei den Damen, die Kanadierinnen auch. Und ja, wie gesagt, also die Engländerinnen sind da so das Maß aller Dinge. Und ja, das ist schon besonders, weil auch, ja, wie Jan gesagt hat, die Bilder, die du da gesehen hast, es ist halt viel moderner, viel aber auch attraktiver für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also natürlich, dann spielen so Sachen wie so TikTok-Tänze und so eine Rolle. Aber auch, du siehst die Spielerinnen, wie sie wirklich diesen Rugby-Spirit leben, dieses auf dem Feld sich gegenseitig auf die Mütze geben und danach sich aber umarmen und gern haben. Und da wird um dieses Turnier herum so viel gezeigt, auch wie die Spielerinnen interagiert haben mit den Fans, aber auch miteinander in den Städten Englands, wo sie da rumgereist sind. Und da war einfach viel, viel Spaß und Freude dabei. Und da hat man richtig so den Spirit of Rugby, hat man da gemerkt.
Ja, und es hat so viele tolle Geschichten gegeben, ne? Also Simon sagt jetzt, sage ich mal, so ein bisschen lapidar, dass die Südafrikanerinnen nicht so dominant sind, aber sie waren, soweit ich mich erinnere, zum allerersten Mal bei einer WM überhaupt dabei und haben dafür dann wirklich tolles Rugby gezeigt und dann auch da diese Videos irgendwie, wie sie singend am Stadion angekommen sind und so ganz besonders. Dann diese Kanadierinnen, die im Finale stehen. England ist eine Nation, die voll professionell ist. Da war alles ausgelegt, diesen WM-Titel zu gewinnen. Viele andere Nationen sind eher semi-professionell unterwegs. Die Kanadierinnen haben ein Crowdfunding gemacht im Aufbau zu dieser Weltmeisterschaft, um Geld zu sammeln. Es ging, glaube ich, um 1 Million kanadische Dollar oder sowas, die sie fast erreicht haben, um Physios zu bezahlen und so weiter und so fort, die mit zu dieser Weltmeisterschaft kommen. Also es ging jetzt nicht darum, können sie finanziell bei dieser WM dabei sein, das war gesichert, aber was für Rahmenbedingungen können sie sich schaffen, ne? Und solche Geschichten, da gab es so viele. Dann war Brasilien, glaube ich, dabei, hat irgendwie die ersten Punkte ever bei einer WM gemacht, bei einer 3-100 Niederlage, und die haben das bejubelt, als hätten sie gerade die WM gewonnen. Also Das war schon wirklich sehr besonders, ja.
Muss ich jetzt schon die deutsche Frage stellen? Gibt's deutschen Frauen-Rugby? Und ja. Wenn ja, wie gut ist das deutsche Rugby bei den Frauen?
Ja, also wir sind jetzt nicht annähernd da, dass wir sagen können, wir spielen auch bald bei einer WM dabei, bei einer WM mit. Aber deutsches Frauen-Rugby ist gerade wirklich extrem im Kommen. Da passiert auch sehr, sehr viel Positives. Also da muss man ja, glaube ich, auch wieder unterscheiden, 7er und 15er Rugby. Im 7er Rugby, die sogenannte Girl Gang, das ist so der Spitzname, den sich die Mannschaft selber gegeben hat, im 7er Rugby, die sind unfassbar gut. Die haben auch ein grandioses Jahr 2025 gehabt. Es gab 2 EM-Turniere, genau wie bei den Männern, in Makarska in Kroatien 1 und dann in Hamburg Heimturnier. In Makarska hat die deutsche Frauenmannschaft zum ersten Mal in der Geschichte alle 3 Vorrundenspiele gewonnen bei einer EM. Dann dramatischer Turnaround, dann haben sie leider alle K.O.-Spiele verloren und sind am Ende quasi nur 8er geworden, was trotzdem super Ergebnis ist, ne? In Hamburg hast du dann Frankreich geschlagen in der Gruppenphase, hast dann auch wieder in der K.O.-Phase zwar gegen Frankreich verloren, aber hast deine Platzierung verbessert. Und das ist eine Mannschaft, die, es kommt immer wieder der Vergleich, das Wolfpack, also die Herrenmannschaft beim 7er, vor vielen Jahren, die hatten nichts, die haben da so viel Herzblut reingesteckt, so viel Leidenschaft, und das passiert gerade auch bei den Mädels. Es macht so viel Spaß, denen zuzuschauen. Und ich glaube auch, da werden grandiose Ergebnisse kommen im 7er Rugby. Sie haben jetzt mittlerweile fast alle Großen geschlagen und sie werden mehrere Große schlagen in den nächsten Jahren. Da bin ich mir wirklich sehr sicher. Haben einen ganz, ganz tollen Trainer. Und im 15er-Bereich ist es schon so, dass wir relativ weit unten sind. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob das die Trophy ist oder was, oder ich glaube eins höher, wo sie spielen. Da werden sie jetzt gegen Schweden und Finnland spielen. Und wenn sie diese Liga, diese kleine Dreierliga gewinnen, ich glaube, da kommt es vor allem auf das Schwedenspiel an. In Finnland dürften sie schlagen. Dann können sie auch nochmal eine Liga aufsteigen. Und ich glaube, dass das 15er Rugby auch sehr vom 7er ja, profitiert, weil die meisten 7er-Spielerinnen auch beim 15er dabei sind und da wirklich einiges gerade geht. Also Frauen-Rugby in Deutschland jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, bei der nächsten WM greifen wir an, aber macht richtig Spaß zuzuschauen und da entsteht gerade Großes.
Es ist aber auch der Weg, wie es international gegangen ist. Also wenn wir vorhin über England reden, die mittlerweile komplett professionell sind. Das Erste, was da professionell war, war das 7er. Das kam durch die Olympischen Spiele 2016, als 7er Rugby für Männer und Frauen das erste Mal dabei war. Dann haben viele Länder da was reingegeben und das professionalisiert jetzt. Vor allem für die Damen, für die Herren war 7er davor auch schon teilweise professionell. Und aber dadurch hat sich dann automatisch das 15er-Niveau auch verbessert. Und dann haben sie gesehen, vor allem in England und Frankreich und Neuseeland waren so die ersten, ja, England, Frankreich, Neuseeland, Australien, so die ersten Nationen, die das dann auch im 15er-Bereich professionalisiert haben. Frankreich und England insbesondere. In England gibt es jetzt wirklich auch eine richtige professionelle Liga fürs 15er. Die haben halt gemerkt, da ist ein Markt für da. Aber das ging erst, weil das Niveau so gut wurde, dadurch, dass die 7er-Spielerinnen also das so gut trainiert wurden, die dann auch 15er mitgespielt haben, dass du gemerkt hast, okay, wenn wir da ein bisschen investieren, dann ist das ein Produkt, das nicht viel schlechter ist als das der Herren.
Also ich war ja, wie lange ist das jetzt her, Jan? Es ist 3 Jahre her, 4 Jahre her, diese Veranstaltung im Olympiastadion, die Oktoberfest 7.
Das ist 6 Jahre her. Das
6 Jahre schon her. Das war vor Corona, 2019.
2017 und 2019 waren die 2 Jahre, ja.
Das ist offenbar eingeschlafen oder nicht? Also wo kann ich in Deutschland, wenn ich denn möchte, wo könnte ich, weil, mir hat das damals natürlich begeistert. Ich war exhausted, wenn ich gesehen habe, wie die Jungs da 100 Kilo schwer von einer Grundlinie zur anderen gerannt sind, wie irr und das mehrmals hintereinander. Also es war wirklich lässig zum Anschauen. Aber wo kann ich in Deutschland gutes Rugby sehen, wenn ich es live sehen möchte?
Also, diese Oktoberfest Sevens, die haben dann leider nicht überlebt, was eben auch vor allem an Corona lag, was sehr, sehr schade ist, weil ich glaube, dass daraus was Großes hätte werden können, auch wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die letzten Tage kommt ja die NFL vor und sagt, hey, wir wollen vielleicht ein Deutschlandspiel machen während des Oktoberfests. Ist halt einfach ein geiles Match, die Sportfans da rüberzubringen nach München, gar keine Frage. Also
Sind zu wenig Leute in München während des Oktoberfests. Wir brauchen noch 10.000 Amis, die dazukommen.
Ich bin auch eigentlich skeptisch, was zusätzliche Sportveranstaltungen während des Oktoberfests angeht. Gerade so eine NFL, da werden die Hotelpreise, also was mir egal ist, ich wohne in München, aber Hotelpreise werden sich wahrscheinlich nochmal verdoppeln oder verdreifachen, was einfach totaler Quatsch ist. Aber, also es ist gerade offiziell bekannt geworden, dass es die Hamburg Sevens wieder gibt. Das ist ein Europameisterschaftsturnier, 7er Rugby, Herren und Damen, über 3 Tage, 3. bis 5. Juli, also 3. bis 5. 7. im Sommer wieder. Das ist eine sehr, sehr geile Veranstaltung, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, da vorbeizuschauen in Hamburg. Davor, viel, viel näher dran, die deutschen Herren spielen 2 Heimspiele in der Rugby Europe Championship, also quasi Europameisterschaft, am 8.2. in Kassel zu Hause. Ich habe gerade, das ist doch gegen Rumänien spielen sie da. Und am 14.2. spielen sie zu Hause in Dessau gegen Portugal dann. Die Spiele wird es auch live auf ProSiebenMax geben. An dem einen Tag sogar gemeinsam mit den Six Nations. Das kollidiert nicht. Das heißt, wir werden wirklich 3 Spiele hintereinander haben, was ziemlich geil ist. Aber das sind erstmal die 2 deutschen 15er Heimspiele bei den Männern am 28.2. Da muss ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz nachschauen. Nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher. 28.2. spielen die Frauen, meine ich, zu Hause in Heidelberg. Und dann gegen Finnland. Lasst mich das einmal ganz kurz nachschauen. Doch, so ist es, genau. 28. Februar, 14.30 Uhr, Fritz Grunebaum Sportpark in Heidelberg, Deutschland gegen Finnland bei den Frauen. Also es gibt im Februar theoretisch 3 15er Heimspiele von deutschen Nationalmannschaften. Dann die Hamburg Sevens im Juli und alles Weitere müssen wir mal schauen.
Nein, ja, es ist noch ein bisschen weit hin. Aber es gibt, mit anderen Worten, es gibt nach wie vor Spitzenrugby, den man sehen kann. Okay, kommen wir zur internationalen, kommen wir gleich wieder zurück. Aber wenn wir schon bei Deutschland sind, Simon, ja, was gab es Fangen wir so an. Was gab es in diesem Jahr Positives vom deutschen Männersport im Rugby zu berichten? Ich hoffe, es ist eine lange Liste. Wenn sie nur kurz ist, dann mach eine kurze Liste draus.
Also für mich das Positivste war auf jeden Fall, dass die deutsche Meisterschaft im 7er Rugby in Dresden waren wir da. Und das war eine eigene Veranstaltung als Teil dieses riesen Events. Das war ja über...
Ach, der war bei den Meisterschaften.
Die Finals, die auch überall im öffentlichen Rundfunk übertragen wurden. Und da war halt ein Bereich, so ein kleines Mini-Stadion, war halt vorgesehen für das 7er Rugby. Und das war so brechenvoll für die Playoff-Spiele, dass wirklich Leute angestanden sind, draußen nicht mehr rein konnten. Die haben komplett unterschätzt, waren natürlich nicht im großen Stadion, sondern in so einem kleinen Seitenstadion, wo, glaube ich, knapp 5000 Leute reingepasst haben. Und das war halt so, dass schon bei den Viertelfinal-, Halbfinalspielen die Leute nicht mehr reinkamen, weil das so packend voll war und alle da rein wollten. Und außenrum die paar Wurst- und Bierstände, die es da gab, da standen kilometerlange Schlangen an und da hatten die halt komplett unterschätzt. Und natürlich, da kann man sich ja drüber aufregen, aber ich fand es eigentlich schön zu sehen, dass halt einfach Rugby es immer wieder schafft, Leute halt zu überzeugen und zu überraschen, weil es doch größer ist, als es ja die meisten denken.
Nur ganz kurz, wer nicht sehen kann, Simon hat den obersten Hemdknopf offen. Und ich glaube, drunter verbirgt sich ein Körper, der bei diesen Finals selbst aktiv mit am Start war.
Nein,
okay, na gut, na, ich frage nur.
7er Rugby nicht mehr. 7er Rugby spiele ich nicht mehr so gerne. Weil nur, vor allem, durfte ich kommentieren da auch fürs ZDF an dem Tag und deswegen, ja.
Ja, okay. Und Simon hat ja gerade fast was unterschlagen, oder Simon, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest noch. 7er Rugby, die deutsche Herren-Nationalmannschaft ist in die zweite Division der World Series aufgestiegen. Also diese Mannschaft, dieses Wolfpack arbeitet ja seit über 10 Jahren dran, endlich mal auf die Weltserie aufzusteigen. Hat es immer wieder verkackt, das muss man leider wirklich so deutlich sagen. Dieses Jahr haben sie jetzt endlich mal einen riesigen Erfolg gefeiert. Jetzt ist es so, dass diese Weltserie umstrukturiert wurde, dass sie nicht direkt hoch in die erste Liga aufgestiegen sind. Aber es gibt die sogenannte Sevens 2 und da ist Deutschland jetzt als eine von 4 Core-Mannschaften mit dabei. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Zwischenschritt, weil oben wärst du schon immer mal wieder vermöbelt worden von so Nationen wie Neuseeland und Fiji und weiß der Geier was. Jetzt spielst du gegen Gegner, die sind bockstark. Da wirst du in jedem Spiel maximal gefordert und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, diesen Aufstieg zu schaffen und vor allem, wie die Jungs das geschafft haben, ich weiß gar nicht mehr, das Aufstiegsturnier war in Los Angeles, war es, glaube ich. Das war mal wie so oft so ein Turnier mit so Höhen und Tiefen. Sie sind geil reingestartet, Irland weggehauen, 0-0 gewonnen. Dann war so eine unglückliche Niederlage gegen Kanada, glaube ich, dabei, wo man sich dachte, jetzt... Seid doch mal da. Und dann kam das alles entscheidende Spiel. Und ich glaube, es war gegen Samoa. Oder war es gegen Samoa? Oder wie, was war denn der Gegner, Simon? War es Samoa? Ich glaube, es war Samoa. Und dann hat die deutsche 7er Nationalmannschaft wirklich ihr mit Abstand bestes Spiel der letzten Jahre rausgehauen. Die haben diesen Gegner so dermaßen auseinandergenommen. Ich weiß nicht mehr, was das Endergebnis war. 31-0, 35-0 oder ich weiß nicht, ob der Gegner noch einen Versuch gelegt hat. Da hat auch Niki Koch, der Kapitän, direkt danach im Interview zu mir gesagt, ich glaube, das war das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe mit dieser Mannschaft. So, die waren so da von der ersten Sekunde, die haben die so dermaßen hergespielt und haben sich damit qualifiziert für diese Sevens 2. Und endlich hat diese Mannschaft mal nach Jahren der bitteren Enttäuschungen so ein Entscheidungsspiel gewonnen. Ich glaube, das ist auch hier für die Köpfe so wichtig gewesen. Ja. Und das wird für mich... ein Highlight im nächsten Jahr. Sie spielen dann erstmal 3 krasse Turniere. Ich glaube, 2 sind in Südamerika, Montevideo und Sao Paulo und 1 ist in Kenia, meine ich. Und wenn sie es da schaffen... Genau, in Nairobi. Wenn sie es da schaffen, es sind eben 4 Core-Teams qualifiziert. Es werden sich 2 Teams noch quasi sozusagen von unten qualifizieren aus der 7-3. Wenn sie es da schaffen, in die besten 4 zu kommen in diesen 3 Turnieren, dann spielen sie noch 3 Turniere mit den 8 besten Mannschaften der Welt, haben da theoretisch auch die Chance, nach ganz oben aufzusteigen. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber wie auch immer, also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf nächstes Jahr.
Und bei den Frauen hat dir gesagt, es gibt eine Überschneidung zwischen den 7 und den 15er Spielern. Ist es bei den Männern ähnlich oder sind die komplett separierte Gruppe?
Also schon eher separiert. Es passiert mal, dass bei dem 15er der ein oder andere aus dem Siebener-Programm aushilft. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das sind dann oft eher mal so Veteranen, die beim Siebener noch dabei sind und eher so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen negativ, auf dem Abstellgleis sind oder ja, ne, also so negativ soll es nicht sein. Ja, aber die Top-Spieler des Siebeners sind, tauchen im 15er.
Liegt auch dran, dass halt eher die jetzt die Veteranen sind im Siebener-Bereich beim Wolfpack auch viel 15er gespielt haben, als sie jünger waren. Mittlerweile ist der Pathway zum Siebener zum Wolfpack so, dass die eigentlich ab einem Alter von 17, 18 Jahren eigentlich so fokussiert nur auf Siebener sind, dass die kaum noch 15er spielen, auch bei ihren Clubs oder so, weil die immer unterwegs sind mit der Siebener Mannschaft. Das heißt, die kannst du kaum in so eine 15er Nationalmannschaft ziehen, weil die viel zu wenig 15er gespielt haben. Es ist dann doch ein deutlich anderer Sport, wenn du es so intensiv betreibst und vor allem das 15er mit den ganzen Standardsituationen, mit den richtig großen Kerlen, die du im Siebener einfach nicht hast, ist dann schon eine Umstellung, die, glaube ich, für viele der Jungs, die das nicht gespielt haben, so viel früher wie jetzt unsere Veteranen im Siebener, wäre es, glaube ich, nicht mehr so einfach.
Und vielleicht noch eine positive Sache, es waren jetzt kürzlich im November auch Europameisterschaften, U18, U20. Und gerade die U18, die deutsche U18 ist Fünfter geworden mit tollen Siegen, mit einer bitteren Auftaktniederlage gegen die Niederlande, wo sie wirklich mit der letzten Aktion ihre Führung hergegeben haben, sonst hätten sie oben, also sonst hätten sie um den EM-Titel mitgespielt, das wäre zu viel gewesen. Also sie hätten wahrscheinlich ihr Halbfinale verloren, aber hätten dann Spiel um Platz 3 gehabt und das hätte ich ihnen zugetraut. Platz 5 trotzdem überragend. U20 ist Sechster geworden, aber gerade aus der U18 werden, glaube ich, Jungs nachkommen. Da spielen jetzt schon einige in Frankreich. Das wird in Zukunft helfen.
Okay, gut. Dann international. Simon, fangen wir mal an. Also ich habe nur peripher aufgepasst, aber hat es international irgendwas, eine Verschiebung gegeben? Du sagst, dass Südafrika bei den Männern dominant. Ich erinnere mich vor 2 Jahren, Roger Federer im Stadion, der alte Südafrikaner, also die Mama zumindest Südafrikanerin, aber er hat sich schon sehr gefreut. Ist Südafrika immer noch dominierend? Hat es irgendwas gegeben, irgendwelche Anzeichen, dass sich die Hierarchie vielleicht ein kleines bisschen verschoben hätte?
Es ist eigentlich noch krasser geworden, wie dominant die Springboks sind. Also die haben den besten Coach, der jetzt gerade eben auch seinen Vertrag nochmal verlängert hat bis 2031. Ich weiß nicht, der will, glaube ich, 4 WM-Titel hintereinander holen, damit auch wirklich niemals jemand irgendwie an ihn rankommt, was den besten Coach aller Zeiten angeht. Rassi Rasmus, der ist der Vordenker gerade, der denkt die Rolle der Bankspieler ganz neu. Er hat wirklich dafür gesorgt, dass es kein 15-Mann-Spiel mehr ist auf dem höchsten Niveau, sondern es wirklich 23-Mann-Kader gibt und jeder einzelne Spieler was zählt und es taktisch so wichtig ist, welche Spieler du da hast und wie du sie wann einsetzt, der teilweise seine 2 Props, die da vorne im Gedränge stehen, dann da drücken, in der letzten Aktion vor der Halbzeitpause eingewechselt schon. Einfach, weil sie hatten ein Gedränge bei Irland in der irischen 22 und wussten, wir können jetzt hier, weil die können dem nicht standhalten. Das letzte Gedränge lief nicht so gut, deswegen hat er da die Frischen reingebracht, schon vor der Halbzeitpause gewechselt und die ihren so unter Druck gesetzt, dass die das Gedränge zum Einschluss bringen mussten und nochmal und dann gab es eine gelbe Karte für den Prop von Irland, 10 Minuten Überzahl für Südafrikaner zum Starten die zweite Hälfte und den Versuch haben sie auch noch gelegt am Ende der ersten Hälfte und solche Sachen, das hast du davor noch nie, hat das jemand gemacht, seine Props in der letzten Aktion vor der Halbzeitpause einzuwechseln. Und man denkt halt, das ist ja eine Verschwendung. Der kann doch einfach die anderen jetzt eine Pause machen lassen, dann nochmal 5 Minuten spielen lassen und dann wechseln. Nee, das war wirklich einfach genial. Und das ist nicht das Einzige. Auch bei der WM hat er schon diesen 7-1-Bit gemacht mit mehr Stürmern als Hintermannschaft auf der Bank. Aber generell die Tiefe des Kaders, die haben Südafrika die meisten unterschiedlichen Spieler eingesetzt von allen Top-Nationen der Welt in diesem Jahr bei Länderspielen. Da kommen Superstars durch, wie Sascha Feinberg und Gomezulu jetzt, der neue Zehner, den sie haben. Und es ist einfach unfassbar. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es noch dominanter geworden ist. Aber es ist halt so. Also Südafrika ist wirklich im Herren internationalen Bereich das Maß aller Dinge. Höchstens Frankreich und England können. Und Neuseeland natürlich, kannst du nie abschreiben. Aber das sind die einzigen Teams, die da nur annähernd noch mitmachen können.
Aber ist das nicht, Jan, diese Dinge, die Simon gerade beschrieben hat, die ich mir versuche bildlich vorzustellen und dann trotzdem nicht zusammenbekommen. But anyway, wenn jetzt ein Coach so innovativ ist, ist Rugby nicht auch ein Copycat-Sport? dass sich andere Coaches dann denken, kann ich auch? Oder funktioniert das eben nur in Südafrika, wo du diese Breite an herausragenden Spielern hast?
Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt so irgendwo in der Mitte. Also manchmal hat man auch das Gefühl, dass er seine Innovationen einfach nur raushaut, um den Regelhütern zu zeigen, schaut mal, ich habe hier wieder was gefunden. Mhm. Und ja, es ist tatsächlich so, dass du es nicht mit jeder Nation einfach nachmachen kannst, was er da macht, weil diese Tiefe nicht gegeben ist. Also bei Südafrika hat man das Gefühl, du könntest jetzt auf jeder Position drei Namen aufschreiben in der Reihenfolge. Du sagst, das ist der Beste, das ist der Zweitbeste, das ist der Drittbeste. Und dann nimmst du auf jeder Position den Drittbesten und stellst ihn aufs Feld. Und es ist eine Mannschaft, die einfach Weltmeister werden kann. Das kann keine andere Nation bringen. So, Frankreich versucht auch gerade eine ähnliche Tiefe aufzubauen. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht Richtung nächster Weltmeisterschaft. Aber das sind diese Nationen, die Simon gerade genannt hat, die da eventuell noch irgendwie Schritt halten können mit dem, was Südafrika macht. Alle anderen kriegen das nicht hin.
Die beste Mannschaft der Welt aktuell ist Südafrika. Die zweitbeste Mannschaft der Welt ist Südafrika B. Ja. Das ist leider so.
Okay, das erinnert mich ein bisschen an Biathlon, ja? Oder an den Langlauf, wenn die Russen nicht dabei sind. Dass man sagt, die Norweger haben die beste Mannschaft und Norwegen 2 ist die zweitbeste Mannschaft.
Ja.
So, Six Nations im kommenden Jahr. Wann, Jan, sind die Six Nations? Und
wie immer. Ja. Genau, wie immer Februar und März. Es geht los. Diesmal ungewöhnlich im Vergleich zu den letzten Jahren an einem Donnerstag. Am 5. Februar ist das Auftaktspiel und es ist gleich Frankreich-Irland, Simon, oder?
Ja.
Frankreich-Irland, genau, also gleich mal ein...
Also Irland-Frankreich, aber ja.
Irland-Frankreich, okay, so rum. Und dann
geht's... Nee, sorry, du hast recht, Frankreich-Irland.
Oh, Frankreich-Irland, ne?
Mein Fehler.
Also donnerstags, 5.2. geht's los, dann geht's normal weiter, Samstag, 7.2. noch zwei Spiele und dann gehen wir in diesen Wochenendrhythmus. Dann am Ende Super Saturday, wie immer, mit drei Spielen am 5. Spieltag an einem Samstag. Wird alle Spiele auf ProSiebenMax und auf Join geben, also im Free TV in Deutschland wird im gleichen Zeitraum alle 5 Spiele der deutschen 15er Nationalmannschaft geben, die da im Rugby Europe Championship um Klassenerhalt kämpft und das wird geil.
Und dann die abschließende Frage, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich hätte es googeln können, Simon, aber wo wird denn die nächste, ich weiß, es ist nicht im nächsten Jahr, aber wo wird die nächste Weltmeisterschaft dann stattfinden?
Die wird in Australien stattfinden. Sowohl die Herren- als auch die Damen-Weltmeisterschaften werden in Australien stattfinden. 2027 sind jetzt die Männer dran und dann 2031 die nächste Herren-WM wird dann die USA sein. Also schwierig für uns als Europäer da mit den Sendezeiten und das wird auf jeden Fall wieder interessant. Also ich glaube, Australien geht noch, dann musst du halt immer früh aufstehen. USA wird dann furchtbar. Aber auf jeden Fall cool. Also Australien ist letztes Mal 2003 die einzige Weltmeisterschaft, wo jemals ein Team aus der Nordhemisphäre gewonnen hat. Alle anderen Titel haben sich Südafrika, Australien, Neuseeland geteilt. England hat 2003 in Australien gewonnen. Das heißt, hoffen wir, dass es einfach, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, dass ein Team vielleicht wieder aus Europa gewinnt. Frankreich ist da der größte Geheimfavorit, sage ich mal. Frankreich und England sind die da eine Chance haben. Aber ja, Australien wird super. Australien, da war jetzt die British and Irish Lions Tour. Australien ist ein Land mit einer breiten Sportmasse. Da gibt's viel Konkurrenz, aber auch viel mehr Akzeptanz. Das ist nicht so, nur weil ein Sport beliebt ist, kann ein anderer nicht existieren, sondern dort lieben sie einfach ihren Sport. Und wenn dann ein Fest wie der Rugby World Cup hinkommt, dann wird das dann auch entsprechend gefeiert.
Die Japaner haben es ja auch gefeiert, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh ja.
Herrlich, wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ich werde dann wieder lästig werden. Bei Jan werde ich natürlich davor schon lästig werden, denn der ist beim Eishockey auch fett drin, auch beim Basketball. Danke euch beiden. So viel zum Rugby 2025.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.